Deutschlandfunk. Das Feature.
Thomas, ich muss dir eine Anekdote aus den USA erzählen.
Okay.
Mein kleiner Bruder arbeitet in einem Supermarkt in Kalifornien. Und neulich, als ich ihn besucht habe, erzählte er mir, dass manche Kunden mit und andere ohne Maske einkaufen.
Also keine Maskenpflicht?
Nein, es gibt keine offizielle Pflicht. Manche Läden haben Schilder, dass man Masken tragen soll. Und mein Bruder sagt, dass manche Kunden ohne Maske versuchen, ihn zu provozieren. Fragen, warum er beim Arbeiten eine Maske trägt. Darauf antwortet er nicht direkt, aber er bittet die Kunden, auch eine Maske zu tragen. Oft machen sie es nicht. Denn das Tragen von Masken ist in den USA zu einem politischen Symbol geworden.
Ja, das ist interessant. Man kann wirklich, stark vereinfacht, sagen, Demokraten tragen Masken und Republikaner nicht.
Wenn man Nachrichten über die USA liest, wundert das einen irgendwie nicht. Das Land scheint auf so vielen Ebenen gespalten zu sein.
When everybody tries to take away your Second Amendment rights, they're trying to take away your liberty.
Oft frage ich mich, ob es überhaupt einen Ausweg gibt. Oder ob zumindest Menschen vor Ort probieren, die Spaltung zu überbrücken.
Wir haben nach solchen Menschen gesucht und herausgefunden, dass es tatsächlich tausende Gruppen gibt, die nach Auswegen suchen. Wir treffen diese Menschen, die über das ganze große Land verteilt in kleinen Initiativen versuchen, eine Gegenbewegung zur Polarisierung zu starten.
Sie machen nicht den Großteil der Bevölkerung aus, aber sie sind vielleicht kleine Hoffnungsträger dafür, wie es langfristig zu Veränderungen kommen könnte.
Us and them. Wer in den polarisierten USA trotz allem Brücken baut.
Ein Feature von Luisa Beck und Thomas Reintjes.
Ich bin nach Minneapolis gereist, um die Gruppe Braver Angels zu treffen. Die Stadt ist 2020 bekannt geworden für die tödliche Polizeigewalt gegen den Afroamerikaner George Floyd. Heute gibt es ein Denkmal an der Straßenecke. Eine fast 4 Meter hohe Faust aus braunem Stahl steht mitten auf der Kreuzung. Sie ist umgeben mit Blumen und Schildern mit den gemalten Gesichtern von Floyd und anderen schwarzen Männern, die von der Polizei getötet wurden. Die Gruppe Braver Angels, die ich hier besuche, bezieht sich mit ihrem Aktivismus nicht spezifisch auf polizeiliche Gewalt. Sie versucht, den Hass und die starken Vorurteile unter Amerikanern und Amerikanerinnen zu mindern, um Gewalt jeglicher Art zu verhindern.
Braver Angels, was ist das für ein merkwürdiger Name?
Der Name kommt von einem Zitat von Abraham Lincoln.
We are not enemies, but friends. We must not be enemies. Though passion may have strained, it must not break our bonds of affection.
Der Präsident, der das Land im 19. Jahrhundert durch den Bürgerkrieg führte, in dem es auch um das Schicksal der Afroamerikaner ging und die weiße Herrschaft im Süden des Landes.
Will yet swell the chorus of the Union when again touched, as surely they will be by the better angels of our nature.
Kurz gefasst glaubte Lincoln und auch die Braver Angels, dass die Menschen ihren Hass überwinden können, wenn sie auf ihre besseren Engel hören.
Eine ziemlich idealistische Vision.
Und eine Vision, die Lincoln sein Leben kostete. Er wurde 1865 von einem weißen Rassisten erschossen, der nicht wollte, dass die Sklaverei im ganzen Land abgeschafft wird. Seit 2016, dem Jahr, in dem Donald Trump die Wahl gewann, organisieren die Braver Angels Gesprächsrunden zwischen Demokraten und Republikanern. Es geht um Rassismus, aber auch um die vielen anderen Themen, die das Land spalten. Wie Abtreibung, die Finanzierung des Gesundheitssystems, Waffengesetze und vieles mehr.
My name is Bill Doherty and I'm one of the co-founders of Braver Angels and the chief architect of the Braver Angels Workshops.
Ich besuche Bill Doherty, einen der Gründer der Gruppe, in seinem Haus in St. Paul, die Schwesterstadt von Minneapolis. In Bills Vorgarten steht ein Schild, Hold America Together, haltet Amerika zusammen. Bill ist Familientherapeut und Professor für Familientherapie an der University of Minnesota. Seit über 40 Jahren hilft er Paaren, ihre Konflikte zu lösen.
What you do in couples therapy is you create an environment in which you lower the temperature.
In der Paartherapie sorgt man als erstes für Abkühlung. Man schafft einen Raum, in dem die Leute die Chance haben, gehört zu werden, ohne unterbrochen zu werden. So können sie ihr Gegenüber in ganz anderem Licht sehen. Das ist ein Aspekt der Paartherapie, den wir auch hier anwenden.
Bill wählt seine Worte sorgfältig. Ein bisschen wie ein Pfarrer, der weiß, dass Worte zu Krieg oder Versöhnung führen können. Seit 2016 hat er über 1000 dieser Workshops veranstaltet.
We started this organization 4.5 years ago and we've done 1000 conversations so far.
Heute findet solch ein Workshop in Minnetonka, einem Vorort von Minneapolis, statt. Hier trifft Bill 7 Wähler und Wählerinnen im Restaurant Devani's Pizza and Hot Hoagies. Die meisten kommen aus der näheren Umgebung. Sie scheinen ein bisschen nervös zu sein. Ein Kamerateam von ABC News ist auch dabei. Jeder stellt sich kurz vor und dann fängt der Workshop an.
We're here to understand others and to explain our views, not to convince anyone to change their mind.
Wir sind hier, um andere zu verstehen und unsere Ansichten zu erklären, nicht um jemanden zu überzeugen, seine Meinung zu ändern. Sind alle damit einverstanden? Okay. Zweitens, jeder von uns sollte für sich selbst sprechen und nicht versuchen, eine Gruppe von außen zu vertreten. Wir sind als Einzelpersonen hier und das gilt auch für die Mitglieder des Kongresses.
Okay, we're here as individuals and that includes the members of Congress.
Es sind auch 2 Kongressabgeordnete dabei. Der Republikaner Dusty Johnson aus South Dakota und der Demokrat Dean Phillips aus Minnesota. Beide gehören zu einer kleinen Gruppe von Abgeordneten, die auch im Kapitol immer wieder den Konsens suchen.
Dean ist ein stolzer Demokrat. Ich bin stolzer Republikaner. Unsere politischen Ansichten unterscheiden sich und es gibt auch hier im Raum eine Vielfalt an Meinungen. Wir wollen nicht, dass sich hier jemand selbst zensiert. Wir fordern von niemandem, seine politischen Ansichten aufzugeben. Wir wollen herausfinden, wie wir über diese wunderbaren politischen Ansichten in einer konstruktiven Weise sprechen können, die Engagement fördert, nicht Empörung.
Die anderen 4 Männer, 3 Frauen hören interessiert zu. Sie sind nicht zufällig hier. Alle wohnen im Wahlbezirk von Dean Phillips und sie haben sich beworben, um teilzunehmen. Das Team von Phillips hat sie ausgewählt.
Also heißt das wahrscheinlich, dass Wähler und Wählerinnen mit extremen Ansichten nicht dabei sind, oder?
Ja, genau. Die Gruppe ist zwar fast gleichmäßig zwischen Demokraten und Republikanern aufgeteilt, aber sie wirken alle eher gemäßigt. Sie erzählen, dass sie an dem Workshop teilnehmen wollten, weil die Politik in den letzten Jahren so sehr ihr Leben belastet hat. Julie Menton bezeichnet sich als eher liberal.
Ich möchte etwas über unterschiedliche Ansichten zu Rassismus sagen. Ich habe meine Kindheit in Louisiana verbracht. Ich war da, als sie anfingen, in den Schulen zu mischen. Mein Großvater hatte einen kleinen Laden auf dem Land und erlaubte Schwarzen, dort einzukaufen. Dafür hat ihn der Ku Klux Klan attackiert. Ich bin also damit aufgewachsen. Mein Mann hat keine einzige schwarze Person gesehen, bevor er nach Minneapolis gezogen ist. Nach George Floyd haben wir uns gestritten und hatten Diskussionen über Rassismus, weil ich eine ganz andere Perspektive hatte und andere Erfahrungen als er in seiner Kindheit.
Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen nicken empathisch. Diskutiert wird nicht. Als Julie fertig ist, geht es gleich zum nächsten Teilnehmer.
I guess I've experienced difficulty in the family relationships because of polarization, which is tragic for my son and he doesn't see his cousins now.
Mike Chartier, der sich ebenfalls eher als liberal bezeichnet, beschreibt, dass sein Sohn nicht mehr seine Cousinen treffe, weil es zu viel Streitereien in seiner Familie gebe. Er mache sich Sorgen, dass die Polarisierung im Land langfristig zu einem Bürgerkrieg führen könnte.
Some people that I talk to just wonder, you know, out loud, can it go to civil war if we don't stop this and find a better way?
Auch eher konservative Teilnehmer und Teilnehmerinnen wie Aaron Brum erzählen, dass nicht nur Gespräche, sondern auch ihr Aussehen oder wie sie ihr Haus gestalten, politisch geworden seien.
I literally had someone tell me,
mir hat jemand wörtlich gesagt, dass ich sehr vorsichtig sein muss, wenn ich eine amerikanische Flagge an meinem Haus aufhänge, weil ich zufällig in einer blauen, demokratischen Gegend wohne. Und wenn ich meine amerikanische Flagge aufhänge, schaue ich aus wie ein roter Republikaner. Und das könnte ein Problem sein. Unser Haus könnte zur Zielscheibe werden. Das ist entsetzlich, auf so vielen Ebenen. Da fehlen mir echt die Worte.
Erin erklärt nicht, ob sie wirklich bedroht wurde oder ob diese Warnung von republikanischen Freunden kam, die eine Gefahr vermuten. Es fragt auch keiner nach. Aber als sie von der Flagge erzählt, schütteln auch die Demokraten am Tisch den Kopf.
Also man könnte auch sagen, dass sie aneinander vorbeireden.
Ja und nein. Sie hören einander zu und versuchen schon, Gemeinsamkeiten zu finden. Aber es bleibt etwas oberflächlich. Das scheint die Teilnehmer und Teilnehmerinnen nicht zu stören. Jeder, mit dem ich am Ende des Workshops gesprochen habe, sagt, dass er das Gefühl hat, die andere Seite besser zu verstehen. Auch die Abgeordneten scheinen den Workshop als Erfolg zu sehen. Der Republikaner Dusty Johnson.
Ich glaube nicht, dass man nationale Politik betreiben kann, indem man eine Gruppe grundverschiedener Menschen zusammenbringt. Ich denke aber, man kann ein Klima schaffen, in dem wir einander wieder zuhören und einander im Zweifelsfall trauen, anstatt immer davon auszugehen, dass die andere politische Partei dieses Land nicht mag.
Der Workshop bestand ja insgesamt mit den Abgeordneten aus gerade mal 9 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Hat sowas denn eine Chance, sich zu verbreiten und wirklich die Stimmung von so vielen frustrierten und wütenden Bürgern zu verbessern?
Die Menschen in der Mitte der Gesellschaft scheinen wirklich an solchen Gesprächen interessiert zu sein. Sie sind Teil einer sogenannten Exhausted Majority, sagen Experten. Also eine erschöpfte Mehrheit, die wenig Vertrauen in die Politik hat. Solche Workshops geben den Teilnehmerinnen zumindest Hoffnung, dass Amerikaner wieder zueinander finden können. Aber ich habe auch Menschen in Minneapolis getroffen, die ihr Vertrauen in die Politik völlig verloren haben. Als ich auf dem Weg zum Braver Angels Workshop war, hielt ich an einem Drive-Thru an, um mir etwas zu essen zu holen. Dort traf ich Trina Burton. Sie stand mit ihrem Auto neben meinem, spielte Musik und wir kamen ins Gespräch. Trina nennt sich Miss Nova und ist Sängerin, Songwriter und Mutter. Ich fragte sie, was sie von der Polarisierung im Land hält und von Initiativen, die versuchen, Brücken zwischen den Parteien zu bauen.
Ich bin da sehr misstrauisch geworden. Das sieht toll aus. Aber es wird sich erst etwas ändern, wenn man anfängt, Gesetze zu machen, die helfen, die rassistischen Ungerechtigkeiten anzugehen und das Volk als Ganzes voranzubringen. Im Moment geht es in Amerika nur ums Geld. Als ob es ein Unternehmen wäre, das seine Ziele verfolgt. Und dabei geht es ihm nicht um die Menschen. Die Menschen bringen die Dollars. Das ist die Ironie an der Sache. Amerika kümmert sich nicht um die Menschen, die seinen Reichtum schaffen. Es kümmert sich nur um seinen Reichtum.
Für mich war ihre Aussage ziemlich erhellend. Wieso sollten Menschen, die ihr Vertrauen in die Politik verloren haben, sich überhaupt noch gemeinsam an einen Tisch setzen?
Klar müssen die Leute bereit sein für ein Gespräch. Aber als wir mit der Recherche anfingen, da habe ich gedacht, eigentlich müsste man doch jeden dazu bringen können, sich mal in Ruhe und gemäßigt mit jemandem von der anderen Seite zu unterhalten. Damit wäre doch schon so viel gewonnen. Aber das war sicherlich etwas naiv.
Mir ist klar geworden, dass es ein Privileg ist, an solchen Gesprächen teilzunehmen. Einerseits braucht es Vertrauen ins System, andererseits muss die eigene Existenz gesichert sein, damit man sich überhaupt mit solchen Problemen beschäftigen kann.
Ich bin mit dem Auto raus aufs Land gefahren. So richtig aufs Land. 3,5 Stunden von New York entfernt liegt Ephrata, ein 14.000 Einwohnerstädtchen in Pennsylvania. Das erste, was ich sehe, als ich vom Highway runterfahre, ist eine Pferdekutsche. Hier gibt es viele Amische, eine religiöse Gruppe, die fernab jeglicher moderner Technik lebt. Aber treffen will ich zwei der wohl progressivsten Menschen hier, Susie Wirtz und Eliza Booth. Die polarisierenden Themen in dieser Gegend scheinen dieselben zu sein wie bei deinem Bruder in Kalifornien.
One example would be the mask fight that we're having in the schools right now.
Masken. Nur, dass es nicht um Supermärkte geht, sondern um Schulen.
Fast alle Schulbezirke hier haben keine Maskenpflicht, aber Eltern wie Susie wollen sie. Als ich Susie treffe, hat sie gerade eine schwere Covid-Erkrankung hinter sich. Die Schuld gibt sie auch gewählten Politikern, die, wie sie sagt, Themen wie die Maskenpflicht nutzen, um die Leute zu entzweien.
And they use issues like that to just tear communities apart, to the point where you see 150 screaming people at a school board meeting.
Bei Sitzungen des Schulbezirks schreien sich dann 150 Leute gegenseitig an und Susie sieht die Gesellschaft vor ihren Augen kollabieren.
Where there's a complete breakdown of society.
Schon vor einigen Jahren hat sie beschlossen, etwas dagegen zu tun. Hier vor Ort zusammen mit Eliza Booth.
Unfortunately, everything is political.
Leider ist alles politisch geworden. Vor zwei Jahren, vor der
Pandemie,
wäre ich danach gefragt worden, hätte ich gesagt, wenn ein tödliches Virus ausbricht, da bin ich mir 100% sicher, dass unser Land zusammensteht und die Leute unabhängig von ihrer politischen Ausrichtung füreinander da sind. Das ist nicht passiert. Und das hat mir das Herz gebrochen. Das hat mich sehr, sehr abgestumpft. Das ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ich habe die Hoffnung verloren. Ich hatte immer geglaubt, dass Leute letztendlich das Richtige tun würden. Dieser Glaube in mir wurde erschüttert. Zu sehen, wie diese Krise zu einem politischen Spielball geworden ist, ist echt entmutigend. Wenn eine Pandemie uns nicht zusammenbringen kann, was dann?
If we can't come together during a pandemic, what issue could we possibly all agree on?
Susie und Eliza leiten eine Gruppe namens Lancaster Stands Up. Das ist für die beiden ein Vollzeitjob.
Professionelle Polarisierungsgegner also? Und Lancaster ist...
Lancaster ist der Landkreis, in dem Ephrata liegt. Lancaster Stands Up ist überall hier aktiv, aber ich kannte bis zu diesem Zeitpunkt Lancaster auch nur von der Beschriftung auf den Gemüsekisten bei mir im Supermarkt, denn viel Gemüse in New Yorker Läden kommt von den Feldern hier. An diesem Sonntag Mitte Oktober organisieren Susie und Eliza die erste Veranstaltung von Lancaster Stands Up seit Beginn der Pandemie, die nicht online stattfindet. Sie haben zu einer Town Hall eingeladen.
Also eine Bürgerversammlung.
Ja, aber es ist nur eine Handvoll Bürger gekommen. Vielleicht ist es auch einfach zu kalt. Das Treffen findet nämlich in einem Park statt, unter einem Pavillon, der an drei Seiten offen ist, sodass der Herbstwind richtig durchpfeift. An der vierten Seite gibt es eine kleine Küche, wo die Hälfte der Gruppe Schutz sucht.
If anybody's super cold, if you stand in here,
it feels kind of...
Susie hängt ein Flipchart-Blatt an die Wand und fragt reihum, was für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Werte von Lancaster sind.
Yeah, like that people associate with Lancaster. I'll say welcoming.
Willkommenskultur, sagt jemand. Jemand anders hält dagegen Eigenständigkeit.
So I'd say diversity. I think there's a ton of diversity in Lancaster.
Vielfalt. Und Susie selbst ergänzt, viele Leute im linken Spektrum würden nicht verstehen, wie heimatverbunden und patriotisch die Leute hier seien. Die Werte schreibt Susie auf das Blatt an der Wand. Das verbindet die Leute hier.
Lancaster Stands Up isn't about labels, it's not about left versus right.
Bei Lancaster Stands Up geht es nicht um Schubladen, es geht nicht um links gegen rechts. Es geht darum, dass wir zusammen politische Macht aufbauen, um dem gierigen Establishment etwas entgegenzusetzen. So Leuten wie Kommissar Parsons, der heute nicht erschienen ist.
Joshua Parsons ist das Hauptthema der Bürgerversammlung. Er regiert den Landkreis Lancaster. Susie und die anderen hätten gerne mit ihm darüber gesprochen, wie Lancaster Bürgerinnen und Bürgern helfen kann, die durch die Pandemie in Not geraten sind. $106 Millionen bekommt der Kreis aus Joe Bidens American Rescue Plan.
And I'm picking on Parsons only because he said that we don't need COVID relief.
Susie kritisiert Parsons, weil er die Pandemie für beendet erklärt hat. Die Menschen in Lancaster bräuchten keine staatlichen Hilfen mehr. Die Wirklichkeit, sagt Susie, sieht anders aus.
Leute haben ihre Arbeit verloren und die Rechnungen stapeln sich. Miete, Nebenkosten, Arztrechnungen. Wir kommen kaum über die Runden, aber der Landkreis hat klargemacht, dass er sich nicht für Arbeiterfamilien interessiert. Parsons hat etwas anderes mit dem Geld vor. Er will auf Ackerland am Conestoga-Fluss ein neues Gefängnis bauen. Das ist doch einfach daneben.
Wow, ich kann mir vorstellen, dass das nicht unbedingt das ist, was Menschen in Zeiten von Corona brauchen.
Ja, Susie meint jedenfalls, das Geld sollte besser in bezahlbare Wohnungen gesteckt werden. Die waren hier nämlich auch schon vor der Pandemie knapp. Bill erzählt, dass seine beiden Kinder mit 26 und 29 wieder zu Hause eingezogen sind, zusammen mit ihren Partnern. Trotz Vollzeitjob konnten sie sich bei $7.25 Mindestlohn keine eigene Wohnung mehr leisten. Und Rebecca erzählt, wie schockiert sie war, als ihren Nachbarn der Strom abgestellt wurde.
When the borough shut off the electric for 54 families in September, I was dumbfounded.
Zuerst 54 Familien, dann 193 Familien ohne Strom. Das hat sie so wütend gemacht, dass sie in die Politik gegangen ist. Ein Schritt, sagt sie, den sie niemandem empfehlen würde.
So I decided to get into politics, which is terrible and I wouldn't advise it for anybody.
Rebecca kandidiert zu dem Zeitpunkt für einen Sitz im Gemeinderat von Ephrata. Die Wahl hat sie dann allerdings später deutlich verloren.
Wie verteilt sich bei dem Treffen eigentlich die Parteizugehörigkeit?
Die ist durchaus gemischt. Manche sagen, sie stünden als Republikaner im Wählerverzeichnis. Susie selbst hat die Partei gewechselt.
I used to be a conservative Republican, very pro-life.
Ich war eine konservative Republikanerin, sehr gegen Abtreibung, sehr, sehr republikanisch, sehr religiös. Was mich radikalisiert hat, war in einer Obdachlosenunterkunft zu leben. Da habe ich gemerkt, dass ich falsch lag. Jeder kann plötzlich alles verlieren. Und jeder verdient ein Dach über dem Kopf und Sicherheit und eine Krankenversicherung. Ich habe meine Wählerregistrierung in demokratisch geändert, als Trump zur Wahl antrat.
Am Ende der Versammlung beschließen die Bürgerinnen und Bürger, dass sie einen Plan aufstellen wollen, wie sie selbst die Millionen aus dem Corona-Hilfspaket verteilen würden. Den wollen sie dann der Politik präsentieren.
Das klingt nicht besonders vielversprechend.
Ja, sicherlich, auch weil die Grundidee von Lancaster Stands Up noch nicht überall angekommen ist. Nämlich, dass die Bürgerinnen und Bürger gemeinsam für ihre Werte einstehen müssen und der Gegner nicht die Nachbarn sind.
It's really complicated and hard.
Es ist echt kompliziert, weil ich als schwarze Frau natürlich nicht unbedingt mit Rassisten zusammenarbeiten will. Leute, die mich für etwas hassen, das ich an mir nicht ändern kann. Aber ich möchte, dass auch diese Leute eine Krankenversicherung haben. Ich möchte, dass sie für ihre Familie sorgen können, ein Dach über dem Kopf haben und ihren Kindern Essen auf den Tisch stellen können.
Wow, das ist eine sehr großherzige Haltung.
Und total weitsichtig. Wirtschaftliche Sicherheit, glaubt sie, nimmt den Leuten eine Last von den Schultern. Und erst dann können sie sich überhaupt mit zwischenmenschlichen Themen und gesellschaftlichen Fragen beschäftigen.
Ich habe mit einer Gruppe in North Dakota gesprochen, deren Strategie weniger offensichtlich ist als die der anderen. Sie organisiert keine Gesprächsrunden oder Bürgerversammlungen. Ihr Ziel ist Fairness in der Demokratie. Sie glauben, dass ihr Anliegen essentiell für die amerikanische Demokratie ist. Und dafür sind sie zu fast allem bereit.
Ich habe meinen Töchtern gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr mal die Gelegenheit bekämt, mich aus dem Gefängnis zu holen. Dazu bin ich bereit.
Meine Hoffnung ist, dass mehr Menschen aufstehen und ihre Meinung sagen.
Das ist Dina Butcher, eine Republikanerin, die in North Dakota lebt. Wegen Corona konnte ich dort nicht hinreisen, aber ich habe mit ihr über Zoom gesprochen. Sie trägt eine schmale Brille, lange Ohrringe und hat ein etwas verschmitztes Lächeln.
I'm ready for civil disobedience too.
Ich bin auch bereit zu zivilen Ungehorsam.
And the other thing that keeps me going is anger.
Und das andere, was mich antreibt, ist die Wut.
Und das ist Ellen Chaffee, eine Wählerin ohne Parteipräferenz, die auch in North Dakota lebt. Dina ist 81, Ellen 77 Jahre alt. Und die beiden haben die Gruppe Die Badass Grandmas gegründet.
Also so in etwa knallharte Omas.
Genau. Sie rekrutieren Seniorinnen mit und ohne Enkelkinder aus dem ganzen Bundesstaat. Um 2018 herum fingen sie an, Flugblätter zu veröffentlichen, um mehr Mitglieder zu werben. Ein Fußballfreund von Dinas Enkel, Owen, sah in einer dieser Broschüren ein Foto der Gruppe.
Is that your grandma? And Owen said, yeah. He said, she's badass.
Er sagte, ist das deine Oma? Und Owen sagte, ja, sie ist badass.
I mean, it's the vernacular among kids of saying, boy, that's really cool.
So sagen heute Kinder, wenn sie meinen, Junge, das ist echt cool.
Der Name blieb und die Gruppe wurde zu den Badass Grandmas.
You know, I've decided that there are two kinds
es gibt zwei
of people
Arten von Menschen auf
there
dieser Welt.
The tight asses and the bad asses.
Es gibt die Verklemmten und die Knallharten. Und ich glaube, wir werden noch einiges zustande bringen.
Das Thema, was sie damals zusammenbrachte, war Korruption. Etwas, das in den Jahren zuvor auch auf lokaler Ebene immer schlimmer geworden war.
Diese Abgeordneten machen Reisen, die von Unternehmen bezahlt werden. Und wenn sie zurückkommen, verabschieden sie Gesetze zu deren Vorteil. Das war einfach nicht mehr zu übersehen und völlig normal geworden.
Im Jahr 2018 sammelten die Badass Grandmas über 36.000 Unterschriften für eine Verfassungsänderung, die für mehr Transparenz in der Regierung von North Dakota sorgen sollte. Es gelang der Gruppe, im November desselben Jahres eine Gesetzesänderung durchzubringen.
Amerika ist an einem entscheidenden Wendepunkt. Die Demokratie ist an einem entscheidenden Wendepunkt. Das macht mir Angst. Immer mehr Menschen haben Angst. Zum Glück. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen können. Aber das hält mich auf Trab. Ich bin fast 77 Jahre alt. Und würde lieber andere Dinge tun. Aber ich kann das hier nicht lassen.
Die Badass Grandmas sind keine wütenden Krawall-Omas. Aber sie nehmen auch kein Blatt vor den Mund. Neulich schickten sie mir ein Foto von sich, auf dem Dina ein T-Shirt trägt mit dem Spruch I was born with a heart on my sleeve, a fire in my soul and a mouth I can't control.
Auf Deutsch also, ich wurde mit meinem Herz auf der Zunge geboren, mit einem Feuer in der Seele und einem Mundwerk, das ich nicht kontrollieren kann.
Sie sagen nicht nur ihre Meinung, sondern kennen sich mit Politik aus. Schon seit den 70er Jahren waren sie Aktivistinnen in der Frauenbewegung und verteidigten das damalige Gleichberechtigungsgesetz. Ein wichtiger Grund, warum Butcher sich so sehr für die Demokratie einsetzt, ist ihre Familiengeschichte.
My parents came over here in 1939. They didn't want to, they had to. My father was Jewish.
Meine Eltern kamen 1939 hierher. Sie wollten das nicht, sie mussten. Mein Vater war Jude. Die Familie meines Vaters, seine Mutter, seine drei Schwestern, eine Nichte, ein Neffe und ein Schwager sind alle in Auschwitz gestorben. Deshalb bin ich sehr empfindlich, wenn die Macht zu sehr in den Händen einer Partei oder einer Person liegt.
So I'm very sensitive to when the power is too heavily in one party or one person's hands.
Dina arbeitete viele Jahre in der Landesregierung und Ellen war Rektorin an zwei Universitäten. 2012 bat sie der damalige demokratische Gouverneurskandidat für das Amt der Vizegouverneurin von North Dakota zu kandidieren. Sie verloren. Aber 2014 wurde sie wieder politisch aktiv und kämpfte zusammen mit Dina dafür, ein strenges Anti-Abtreibungsgesetz zu kippen. Danach wurden sie als Badass Grandmas aktiv. Auch wenn sie sich als überparteilich betrachten, hatten sie es schon immer schwer, Republikaner zu rekrutieren.
Obwohl der Bundesstaat von den Republikanern dominiert wird. Sie stellen 4/5 aller Abgeordneten.
Dina und Ellen glauben, dass die Republikaner Überparteilichkeit oder mehr Transparenz nicht für nötig halten, um den Status quo zu sichern. Auch die, die diese Prinzipien vertreten und die Arbeit der Badass Grammars gut fänden, würden sie nicht offen unterstützen.
There's a certain amount of fear of speaking up.
Es gibt eine gewisse Angst, öffentlich was zu sagen. Deshalb wird im Supermarkt schon mal getuschelt. Danke, du bist so mutig, das zu tun. Und ich sage, mutig? Es geht um meine Enkelkinder. Es geht nicht um mich.
Einige Republikaner nennen sie aber auch ganz offen RINO, was für Republican in Name Only steht.
Also quasi Republikanerin nur auf dem Papier.
Ellen und Dina haben eine wahnsinnige Energie und Neugier. Als sich die Welt während Corona auf digitale Treffen umstellte, passten sich die Badass Grammars den ganzen neuen Technologien an.
Okay, Louisa, here I am. I started to record. I just got in the car.
Als ich Ellen zum Beispiel fragte, ob sie Lust hat, so eine Art Audio-Tagebuch mit ihrem Smartphone aufzunehmen, war sie sofort dazu bereit.
Closing the garage door. We live out in the country. I'm looking at a beautiful, beautiful yard full of all different kinds of trees.
Sie beschreibt ihre Fahrt zum Kapitol von North Dakota. Sie fährt an ihrem Garten voller Bäume vorbei, die ihr Mann vor der Dürre bewahrt hat. Und auch an großen Kettenläden, in denen man alles Mögliche, von Chips über Babykleidung bis hin zu Waffen kaufen kann. Die Läden sprießen aus dem Boden, weil die Bevölkerung in North Dakota in den letzten 10 Jahren stark gewachsen ist. Es gab einen großen Ölboom, der viele neue Stellen geschaffen hat. Das ist auch ein Grund, warum sich die Abgeordneten heute im Kapitol treffen. Sie ziehen neue Wahlbezirksgrenzen.
Grundlage dafür ist die Volkszählung, die es alle 10 Jahre in den USA gibt. Die Wahlbezirke sollen so zugeschnitten sein, dass die Stimme jeder Person gleich zählt. Aber immer wieder versuchen Abgeordnete, Wahlbezirke so zuzuschneiden, dass ihre eigene Partei davon profitiert. Man nennt diese Strategie Gerrymandering.
Man bekommt die Karten und sieht, wo die Wähler sind. Man sieht das Wahlverhalten, wer in diesen Gebieten gewählt wurde.
Das ist Mark Gendersick. Er ist Politikwissenschaftler an der University of North Dakota.
Mit moderner Technik kann man buchstäblich Linien durch Stadtviertel ziehen, um Wählerblöcke zu erfassen oder Wählerblöcke aus einem Bezirk zu entfernen.
Das Ganze bedeutet effektiv, dass Wähler nicht mehr ihre Abgeordneten wählen, sondern die Abgeordneten ihre Wähler, damit sie und ihre Partei wiedergewählt werden. Und wenn die Bezirke so gezogen werden, dass eine Partei sicher gewinnt, stellt die andere Partei oft nicht einmal mehr einen Gegenkandidaten auf. Es gibt keinen echten Wettbewerb mehr.
Das heißt also, dass die Kandidaten im Grunde so radikal sein können, wie sie wollen.
Ja, genau. Obwohl es Gerrymandering schon seit dem 19. Jahrhundert gibt, hat es sich mit einer stärker identitätsorientierten Politik und besserer Kartentechnik verschlimmert. Gerrymandering ist laut Experten einer der Hauptfaktoren für die Polarisierung.
Unser Ziel dieses Jahr ist es, Gerrymandering zu minimieren, wenn die Wahlbezirke neu zugeschnitten werden. Und da haben wir viele Verbündete.
Ellen arbeitet zusammen mit anderen Gruppen, sowie North Dakota Native Vote und North Dakota Voters First, um Druck auf die Gesetzgeber auszuüben. Die Gruppen veranstalten Filmvorführungen, Pressekonferenzen und haben Bürgerinnen und Bürger rekrutiert, die bereit sind, vor dem Ausschuss, der die Wahlkreisgrenzen festlegt, auszusagen. Ellen kommt am Kapitol an und muss erst einmal durch den Security-Check. Als sie im Meeting ankommt, sieht sie, dass von 36 Menschen mit ihr zusammen nur 4 Masken tragen. Obwohl North Dakota an einem neuen Infektionshöhepunkt steht.
Ellen entscheidet sich für die Maske, auf der die amerikanische Flagge zu sehen ist. Ein Experte spricht zu den Abgeordneten über die Regeln, wie man Wahlbezirke festlegen kann, welche Strategien es gibt, Gerrymandering zu betreiben, und über Gesetzesänderungen und laufende Gerichtsverfahren, die Gerrymandering verhindern sollen. Später gibt Ellen ihre schriftliche Aussage ab. Sie verlässt das Kapitol, steigt zurück in ihr Auto und kann jetzt auch ihre Maske abmachen.
So, now I'm in the car. It's a little more dreary than it was this morning. Oh, take off the mask.
Immerhin haben viele Bundesstaaten in den letzten Jahren Maßnahmen ergriffen, um Gerrymandering zu beenden. In North Dakota wird es schwieriger werden, weil die Republikaner, die an der Macht sind, auch davon profitieren.
Man hat immer das Gefühl, dass es die Demokraten sind, die wollen, dass sich die Republikaner ändern und Gemeinsamkeiten suchen. Auch wir haben ja kaum Aktivisten gefunden, die von der republikanischen Seite kommen und das Gleiche mit den Demokraten versuchen.
Ja, und Experten, mit denen wir geredet haben, meinen auch, dass es kaum solche Gruppen auf der republikanischen Seite gibt.
Aber eine Gruppe habe ich gefunden, die eher aus der konservativen Ecke kommt. Ultrakonservativ sogar. Evangelikale Christen. Das Thema, um das es in diesem Fall geht, Klimaschutz.
Es gibt dazu ja zwei Pole in den USA. Die Demokraten sind für Klimaschutz, die Republikaner machen sich primär Sorgen um die Wirtschaft.
Und das, obwohl Klima ja eigentlich ein unpolitisches Thema ist. Aber die meisten Evangelikalen glauben nicht an menschengemachten Klimawandel. Klima sehen sie in der Hand Gottes. Es gibt aber Evangelikale, die sich gegen dieses Image als Klimafeinde stellen. Einige davon habe ich getroffen. Und zwar direkt im Zentrum der Macht. Am Kapitol in Washington hat sich ein kleines Grüppchen in orangefarbenen T-Shirts für eine Demo versammelt. Sie sitzen auf dem Rasen, beschriften Poster und bereiten sich vor. Dann wenden sie sich der ziemlich lauten Straße zu, starten einen Facebook-Livestream, singen und lesen aus der Bibel. Altes Testament, Prediger 4.
Wenn zwei zusammenschlafen, wärmt einer den anderen. Einer allein, wie soll er warm werden? Und wenn jemand einen Einzelnen auch überwältigt, zwei sind ihm gewachsen. Und eine dreifache Schnur reißt nicht so schnell.
Together we are stronger. Working alone is meaningless. Together for climate action. Together for climate justice. Together for peace, together for our future, together for a new CCC, together for the Arctic Refuge, together to stop Line 3.
Dann reihen sie sich auf dem Gehweg auf und halten ihre Poster Richtung Kapitol. Einige vorbeikommende Autofahrer zeigen einen Daumen nach oben. Die Gruppe nennt sich Young Evangelicals for Climate Action, junge Evangelikale für Klimaschutz. Kurz YECA.
Wir werden die Leute zur Rechenschaft ziehen und sie nicht vergessen lassen. Junge Christen wollen, dass sie endlich handeln. Wir sind eine mächtige Wählergruppe. So viele junge Menschen sind 2020 an die Urnen gegangen und wir werden uns weiter für Klimaschützer einsetzen, wenn sie nicht sofort etwas tun.
Dass Klimaschutz zu einem polarisierenden Thema geworden ist, mache sie traurig, sagt Tori Goebel. Sie leitet die Organisation und ist extra aus Boston viele Stunden hierher gefahren.
Unsere Zukunft ist zum politischen Spielball geworden und das muss aufhören. Im Kongress gibt so viel Getue und Geschachere. Aber es geht doch nicht darum, wer was durchkriegt. Es geht um echte Menschenleben. Es ist wichtig, dass wir handeln für unsere Nachbarn, die am schlimmsten betroffen sind.
Kurz bevor ich Tori und die anderen in Washington treffe, ist der Hurricane Ida über die US-Ostküste gefegt. In New York sind Menschen in ihren Kellerwohnungen ertrunken. Solche Geschichten von Betroffenen der Klimakatastrophe, glaubt Tori, vielleicht können die dafür sorgen, dass die Gräben bei diesem Thema überwunden werden.
And so our primary audience is the young people, but we really hope that the general public, our church leaders and political leaders will listen and take action.
Verantwortliche innerhalb der evangelikalen Kirchen gehören genauso zu ihrer Zielgruppe und auch ihre eigenen Familien. Eine der Demonstrantinnen, Angelia, erzählt mir, wie schwierig es für sie war, Klimaschutz, Kirche und Familie übereinzubekommen.
I knew that climate change was an issue, but I was having trouble with kind of like, how does it fit into my faith?
Familienmitglieder hätten ihr gesagt, Glaube und Klimaschutz, das ginge nicht zusammen.
Diese Gruppe versucht also, in ihren eigenen Reihen für Kompromisse zu werben, statt mit dem Finger auf den Gegner zu zeigen.
Ja, und das macht sie auch besonders glaubwürdig, finde ich.
Aber wie machen sie das konkret? Eine Demo mit Bibellesung vom Kapitol kann ja nicht alles sein.
Tori erzählt mir von einem anderen Baustein ihrer Strategie. Und das sind College Fellows.
But our climate leadership fellows are for college students and it runs over the course of a school year and that is all about empowering them to.
Auch die College Fellows sollen also unter ihresgleichen für ein Umdenken sorgen und dafür über ein Jahr hinweg ein Klimaprojekt auf dem Campus umsetzen. Tori hat mir den Kontakt zu einer Studentin vermittelt. Ich habe gerade meinen Podcast ausgemacht, der war zu Ende. Und jetzt ist das Autoradio angegangen und da laufen christliche Lieder, christliche Musik. Das passt ganz gut, weil ich gerade auf dem Weg bin zur Eastern University, einer christlichen Universität in Pennsylvania, nicht weit weg von Philadelphia. Dort will ich Amber treffen, eine Studentin dort, die versucht, ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen für Klimaschutz zu begeistern. Ja, und ich will wissen, wie sie das macht und wie das so läuft.
Turn right, then right at your destination.
Amber Spurlock ist College Fellow der Young Evangelicals, obwohl sie gar keine Evangelikale ist, sondern Katholikin. Aber es geht ihr um die Sache, Christen für Klimaschutz begeistern.
It's almost like we are walking through a little park.
I know, yeah, this campus is amazing.
Wir gehen quer über das Campusgelände, ein ehemaliges Anwesen, ein weitläufiger Park mit Bächen, Teichen und sogar einer Wassermühle.
You mind walking in the grass?
No.
Okay.
Amber absolviert hier das Grundstudium als Krankenschwester, das ist in den USA ein Studiengang, und später will sie Hebamme werden. Erst im letzten Schuljahr an der High School hat sie das Thema Umwelt für sich entdeckt. Da hat sie nämlich nebenbei in einer Kindertagesstätte gearbeitet und gesehen, wie viel unnötiger Müll da anfällt. Sie schafft es zum Beispiel, den Kindern beizubringen, weniger Papierhandtücher auf der Toilette zu benutzen. Nach diesem Erfolgserlebnis hat sie dann versucht, auch Jugendliche und Erwachsene von Müllvermeidung zu überzeugen. Aber das lief weniger gut.
Because then I would just get mad at people for like wasting unnecessarily and my parents like my mom especially.
Sie wurde sauer, wenn Leute kein schlechtes Gewissen hatten bei all dem Müll, den sie produzieren. Die waren dann genervt von ihr. Ihre Mutter meinte, niemand würde auf sie hören, wenn sie die Leute anblafft. Hier an der Uni will sie es anders angehen.
It is a Christian university that its main pillars of their main values are faith, reason and justice.
Eastern ist eine christliche Universität mit den drei Säulen Glaube, Vernunft und Gerechtigkeit. Das sind unsere Werte. Da hänge ich mich dran und sage, wir brauchen Gerechtigkeit für die Umwelt. So will ich die Leute für die Bewahrung der Schöpfung begeistern.
Go off of the Eastern values to get people excited about, you know, creation care and the environment.
Ihre Arbeit spielt sich auf einem ganz anderen Niveau ab, als wir das vielleicht gewohnt sind. Eben weil es hier auch starke Kräfte gibt, die sagen, dass Klimaschutz falsch oder unnötig sei. Und in diesem Umfeld muss Amber ganz niederschwellig agieren. Ihr Projekt als College Fellow ist so maximal unpolitisch, dass es für unsereinen fast unbegreiflich ist. Im Zentrum ihres Projekts steht ein altes Gewächshaus auf dem Campus. Es ist schon länger ungenutzt. Im Eingangsbereich lagern Luftfilter, wohl für die Hörsäle. Unter dem Glasdach stehen ringsum Hochbeete auf Hüfthöhe, darin bisher nur Kieselsteine. Amber will mit anderen Studentinnen und Studenten hier Blumen züchten. Einmal im Monat sollen Studierende ihre eigenen Blumen pflücken und mit in ihre Zimmer nehmen dürfen. Vielleicht lernen sie so, die Natur zu schätzen.
And then also just to allow, like, give them something to appreciate about nature.
Da kann ja echt keiner was gegen sagen. Aber ob sie damit aus den Studierenden Klimaaktivisten macht?
Sie glaubt, dass eine freundliche, subtile Art effektiver ist als die Holzhammermethode. Also im Treibhaus über den Treibhauseffekt zu reden, das wäre kontraproduktiv.
Das schreckt die Leute ab, die dem nicht zustimmen. Das ist eine politische Debatte und ich will die Konflikte ausklammern. Ein paar meiner Freunde glauben nicht so recht an den Klimawandel. Und ich sage, okay, aber wir können uns trotzdem um den Planeten kümmern.
Okay, that's fine, but we can still care for the planet.
Amber hat gelernt, auch ihre Sprache mit Bedacht zu wählen. Sie spricht gar nicht über Klimaschutz, sondern vom Bewahren der Schöpfung. Und ich glaube tatsächlich, dass sie da intuitiv etwas macht, das wichtig ist, um Polarisierung zu bekämpfen, um mit der anderen Seite zu sprechen. Sie findet eine gemeinsame Sprache. Wenn Amber Kommilitoninnen und Kommilitonen auf ihre Seite bringen will, dann klappt das wohl am besten, indem sie Anknüpfungspunkte in der christlichen Glaubenslehre findet. So richtig begriffen habe ich das bei unserer nächsten Station auf dem Campus, dem Büro von Jonathan Rimer, einem Geschichtsprofessor.
So this is Jonathan Rimer. He is a history professor here. Hi, Dr. Rimer. Are you ready for us? Alrighty. This is Thomas.
Er betreut Ambers Gewächshausprojekt. Die beiden kennen sich aus einer Vorlesung, in der Rimer Dantes göttliche Komödie durchgenommen hat.
Dante lebt im 13. und 14. Jahrhundert in einem Italien, dessen Gesellschaft zerrissen ist. Dante geht in die Hölle und trifft Leute aus seiner Heimat Florenz. Und was passiert? Sofort bricht politischer Streit aus. Wir können jetzt über Italien im 13., 14. Jahrhundert reden, aber es klingt schon ein bisschen nach Amerika im 21. Jahrhundert. Also, was haben die damaligen Konflikte mit unseren zu tun? Und welche Hilfestellung gibt Dante uns, um über die Lagerkämpfe hinauszukommen?
Rimer sagt, wir leben zu sehr in einer Gegenwartsgesellschaft. Wie deren Spaltung zustande kam, warum Umweltschutz früher einmal wichtiger war als heute, darüber müsse mehr nachgedacht werden, weltlich und auch theologisch.
Die Leute haben einen billigen Abklatsch der Glaubenslehre ohne zu zögern verinnerlicht. Da heißt es, hier, das ist der Kern des Christentums. Und eben nicht, hier ist die komplexe christliche Erzählung. Das Christentum wird verflacht. Und ich glaube, das passiert aus politischen Gründen.
Und dann passt es plötzlich nicht mehr zusammen, Christ oder Christin zu sein und gleichzeitig Klimaschützer. Obwohl, wie Rimer sagt, die christliche Erzählung in einem Garten beginnt und in einer Gartenstadt endet.
The Christian story begins in a garden and it ends in a garden city.
Als wir wieder draußen sind, sagt Amber, sie habe es bei der letzten Präsidentschaftswahl schwer gehabt, weil sie mit keiner der beiden Parteien glücklich ist. Vor allem stört sie eines, dass sie in eine Schublade gesteckt wird. Dass andere glauben, alle ihre Ansichten zu kennen, nur aufgrund einer Sache, die sie sagt oder glaubt. Dass sie, nur weil sie Umwelt und Klima schützen will, als politisch links einsortiert wird und dass sie deshalb auch bestimmte Positionen bei anderen gesellschaftlichen Debatten einnimmt.
Da macht sie einen guten Punkt. Das ist ein wichtiger Teil von Polarisierung. Klimawandel und viele andere Themen werden ins politische Spektrum einsortiert. Jan Gerrit Völkel, ein Soziologe an der Universität Stanford, hat beobachtet,
dass es mittlerweile weniger parteienübergreifende Identitäten gibt, sondern dass halt auch ein sogenanntes soziales Sortieren stattgefunden hat. Das heißt also, bestimmte nicht politische Identitäten sind mittlerweile auch politisch sortiert.
Er beschreibt das als gefühlsbasierte Polarisierung. Diese Sortierung von Themen nach Identitäten ist heute so extrem wie noch nie.
Peter Coleman, ein Konfliktforscher an der Columbia-Universität und Experte für Polarisierung, ist nicht optimistisch, dass es sich bald bessert.
And so it could be that we continue along this trajectory, things get worse, become more violent and there's more instability.
Also, es sieht erstmal danach aus, dass es schlimmer wird. Mehr Gewalt, mehr Instabilität.
Keiner weiß, wie lange das dauern wird und ob es jemals zu einer Besserung kommt. Aber soziale Bewegungen und große politische Veränderungen haben immer mit kleinen Gruppen angefangen. Schau dir nur die Black Lives Matter-Bewegung an, das Sunrise Movement oder Fridays for Future.
These actors are the only hope, right?
Peter Coleman sagt auch, dass die einzelnen Leute, die sich gegen den Trend stellen, unsere einzige Hoffnung seien, die Spaltung zu überbrücken. Jetzt könnten sie schon mal dazu beitragen, die Konflikte zu entschärfen.
So given the toxicity of this time, I think it's really important that we start to just lower the temperature.
In dieser vergifteten Zeit ist es sehr wichtig, dass wir erstmal die Temperatur senken.
The idea is, how do we work through these issues in ways where we're not killing each other, we're not taking to arms in the streets.
Wir müssen einen Weg finden, unsere Probleme zu lösen, ohne uns gegenseitig umzubringen. Nicht, dass wir noch mit Waffen auf die Straße gehen. Abkühlung hat für mich Priorität.
To me, that's the priority, is how do we bring down that temperature?
Man weiß kaum, wo man anfangen soll. Aber immerhin machen die Menschen, die wir getroffen haben, einen Anfang.
Us and them. Wer in den polarisierten USA trotz allem Brücken baut.
Ein Feature von Luisa Beck und Thomas Reintjes.
Es sprachen Adam Nüm, Joachim Schönfeld, Cornelia Schönwald, Rike Schuberti und die Autorinnen. Ton Jan Fraune, Regie Dörte Fiedler, Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk 2022.